Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt also Kontext. Die UNO hat mit den sogenannten Millenniumszielen das Ziel gesetzt, die Zahl der absolut Armen auf der Welt bis ins Jahr 2015 mindestens zu halbieren. Heute, wenige Jahre vor diesem Datum, ist dieses Ziel nur noch mit fast irreal erscheinenden Maßnahmen zu erreichen. Eine Mission Impossible also? Oder doch ein erreichbares Ziel, wenn sich alle anstrengen, so wie das letzte Woche am UNO-Gipfel gefordert wurde? Botschafter Martin Dahinden, Leiter der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, antwortet auf die Fragen von Christoph Keller, live aus dem Unternehmen Mitte in Basel.
Radio Kulturcafé DRS2. Live aus dem Unternehmen Mitte in Basel.
Martin Dahinden, Sie sind gewissermaßen der oberste Entwicklungshelfer der Schweiz, waren im Verlauf Ihrer langen diplomatischen Karriere in vielen Ländern unterwegs, unter anderem auch in Nigeria stationiert. Dort waren Sie auch letztes Jahr. Erzählen Sie ganz kurz, wie sich dieses Land in Ihrer Optik denn verändert hat.
Ja, guten Morgen. Es hat sich sehr stark verändert. Als ich anfangs der 90er Jahre aus Nigeria wegging, war das Land eine Militärdiktatur. Es ist auch so gewesen, dass es sehr große Probleme gehabt hat mit Lebensmitteln und so weiter. Es hat große Armut gegeben und das hat sich verbessert. Das, was ich jetzt gesehen habe in der neuen Hauptstadt in Abuja, ist ein Land doch im Aufbruch. Und was mich ganz besonders fasziniert hat, waren die neuen Kommunikationsmittel, die Handys, der Zugang zum Internet, welchen das Land geöffnet hat, welche den Zugang zum Wissen sehr vielen Leuten zugänglich gemacht hat. Und das war vor 20 Jahren nicht der Fall.
Also ein klarer Fortschritt. Martin Dahinden, Sie sind letzte Woche in New York gewesen beim UNO-Gipfel zu den Millenniumszielen, haben dort eine Pressekonferenz gehalten und sich eigentlich positiv geäußert zur Erreichung dieser Millenniumsziele. Ganz kurz, was haben Sie an dieser Pressekonferenz gesagt?
Zunächst habe ich gesagt, dass ich positiv beeindruckt gewesen bin vom Gipfel. Die Staaten, die westlichen Industriestaaten, haben trotz den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen ihr Engagement bekräftigt. Es gab also kein Zurückkrebsen. Es hat auch keinen hässlichen Schlagabtausch gegeben zwischen den OECD-Staaten und den Ländern des Südens. Das ist wichtig. Und was auch wichtig ist, ist, dass das meiste sich natürlich vor dem Gipfel selber abgespielt hat. Sowohl die Geberländer wie auch die Länder des Südens haben Bilanz gezogen. Sie haben sich überlegt, wie weit sind wir gekommen in der Armutsbekämpfung. Das trifft auch für uns zu. Der Bundesrat hat einen Bericht gemacht über den schweizerischen Beitrag zu den Millenniumsentwicklungszielen. Der wurde intern diskutiert hier in der Schweiz im Bundesrat und wurde dann eben letzte Woche auch international den anderen unterbreitet. Das sind alles sehr, sehr positive Zeichen gewesen. Ich selber hätte mir dann eine stärkere Schlusserklärung erwünscht von der Konferenz. Das war nicht möglich. Und das hat dann da auch in der Berichterstattung über die Pressekonferenz teilweise zu etwas negativen Schlagzeilen geführt.
Insgesamt 8 Ziele hat die UNO im Jahr 2000 bei den sogenannten Millenniumszielen formuliert. Ich fasse die ganz kurz zusammen. Das oberste Ziel, und darüber werden wir heute hauptsächlich reden, da geht es darum, dass die extreme Armut und der Hunger reduziert werden soll, und zwar um die Hälfte bis ins Jahr 2015. Es soll allen Kindern, das ist das zweite Ziel, der Zugang zur Primarschulunterricht ermöglicht werden. Die Gleichheit von Frau und Mann soll gefördert werden. Es soll auch die Kindersterblichkeit reduziert und die Müttergesundheit verbessert werden. Vor allem auch die Bekämpfung von HIV soll vorangetrieben werden und eine nachhaltige Umwelt geschaffen werden. Und als letztes, achtes Ziel soll eine globale Partnerschaft für die Weltentwicklung geschaffen werden. Martin Dahinden, reden wir mal über dieses erste Ziel, die Bekämpfung der Armut. Da wurde ja im Vorfeld zu dieser Millenniumskonferenz letzte Woche in New York an der UNO, sage ich jetzt mal, zusammengefasst viel Negatives geschrieben. Im Stil von, diese Ziele sind nicht erreichbar, die Armut lässt sich ebenso nicht bekämpfen. Was ist Ihre Bilanz bei der Bekämpfung der Armut der Millenniumsziele?
Also meine Bilanz ist gemischt. Es ist wie ein halb volles und ein halb leeres Glas. Nehmen wir das erste dieser Millenniumsziele, die Menschen, die in absoluter Armut leben, das heißt mit weniger als ein Viertel Dollar im Tag auskommen müssen. Wir haben dort eine Reduktion erzielt, verglichen mit 1990, dem Basisjahr, von 1,7 auf 1,4 Milliarden. Also 400 Millionen Menschen leben weniger in absoluter Armut, obwohl die Weltbevölkerung in den vergangenen 20 Jahren gestiegen ist. Das ist sicher nicht, dass wir das Ziel jetzt erreicht hätten. Es ist dramatisch, dass immer noch 1,4 Milliarden Menschen unter solchen Bedingungen leben müssen. Aber es hat eben auch gezeigt, dass Fortschritte erzielt werden konnten.
Aber man wird es nicht schaffen, bis 2015 diese Halbierung hinzukriegen.
Es ist so, dass natürlich die Armutsreduktion, das ist nicht etwas wie die Wetterprognose, oder wo wir jetzt einfach voraussehen können und sagen können, in 5 Jahren schaffen wir es oder nicht. Ob wir es schaffen, hängt von unseren eigenen Anstrengungen ab und es hängt von den Anstrengungen der betroffenen Staaten und der betroffenen Bevölkerungsgruppen selber ab. In dem Sinn sind die Ziele erreichbar, wenn der politische Willen überall vorhanden ist, und sie werden verfehlt, wenn es an diesem politischen Willen fehlt.
2000 bei der Verabschiedung dieser Millenniumsziele war man sehr optimistisch. Zwei Dinge sind in der Zwischenzeit dazwischen gekommen. Das eine ist die Ereignisse von 9/11, die Terrorangriffe in New York und Washington. Das andere die Finanzkrise. Martin Dahinden, inwiefern haben diese beiden Ereignisse Auswirkungen auf die Millenniumsziele gehabt?
Ich würde gerne vielleicht noch eine Schlaufe ein bisschen früher machen, oder? In den 1990er Jahren haben wir das Ende der bipolaren Welt gesehen. Und viele Leute haben damals geglaubt, es würden sich nun die Marktwirtschaft, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte durchsetzen und alles andere würde damit gelöst. Auch die Armut. Und man hat dann im Verlaufe gegen Ende der 90er Jahre gesehen, dass das nicht der Fall ist. Dass es wichtig ist, sich wieder um die Armut zu kümmern. Und das ist das große historische Verdienst der Millennium-Erklärung und damit verbunden der Millenniumsziele. Also Armut ist wieder zentral auf die politische Agenda gekommen. Und was bei diesen Millenniumsentwicklungszielen eben auch wichtig ist, ist, dass es sich nicht um politische Absichtserklärungen handelt, sondern dass man Indikatoren festgelegt hat und ganz konkrete Ziele. Und das alles hat dann den verschiedenen Entwicklungsagenturen und den Ländern des Südens und Ostens auch einen Orientierungsrahmen gegeben. Der 11. September war ein Einbruch in den Beziehungen. Es hat vor allem mit islamischen Ländern große Spannungen gegeben. Aber der 11. September hat die Bedeutung der Armut nicht reduziert. Im Gegenteil, wir haben in den späten 90er Jahren gesehen, dass sich fundamentalistische islamische Gruppen besonders um die Armut kümmerten, zu einem Zeitpunkt, als sich eben viele westliche Staaten davon zurückgezogen haben. Ein großer Einbruch war natürlich die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise von 2008. Sie hat sehr viele Staaten in Schwierigkeiten gebracht. Sie hat die einzelnen Staaten unterschiedlich getroffen. In gewissen Ländern sind keine Rückflüsse mehr gekommen von Gastarbeitern. Es ist auch so gewesen, dass viele Staaten keine oder geringere Rohstoffeinnahmen hatten. Was aber dann eigentlich nicht eingetreten ist, womit viele gerechnet haben, ist ein Rückgang der staatlichen Entwicklungshilfe. Sie ist auf dem gleichen Niveau geblieben bis heute.
Sie haben vorher die Erfolge angesprochen, die jetzt in dieser Periode trotz dieser Rückschläge sich ereignet haben. Wer war denn eigentlich die treibende Kraft hinter diesen Erfolgen? War das die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit oder war das doch die wirtschaftliche Dynamik, die in vielen Ländern dieser Welt eingesetzt hat?
Es gibt nicht einfach die Entwicklung und es gibt nicht einfach die Antwort auf die Armut. Es sind sehr viele Faktoren und es ist wichtig, dass wir eben genau die verschiedenen Situationen uns ansehen. Es ist offensichtlich, dass das große Wirtschaftswachstum in Asien zur Reduktion der Armut beigetragen hat. Die staatliche Entwicklungshilfe, so wie wir das von der DEZA betreiben, greift an spezifischen Punkten ein. Wir haben auch ein großes Gewicht in Ländern, wo eben Konflikt herrscht, wo fragile Verhältnisse sind oder eben auch in Ländern, die benachteiligt sind, wo kein privater Investor tätig würde. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einfach einen Faktor für die Entwicklung oder einen Faktor für das Scheitern von Entwicklung an anderen Orten festlegen können.
Aber das große Paket, sagen wir jetzt mal, die große Masse an positiven Impacts war doch schon durch wirtschaftliche Entwicklung bedingt und auch ein Stück weit, darauf haben Sie hingewiesen, durch die Zahlungen von Migrantinnen und Migranten, die eben in diesen neu industrialisierten oder altindustrialisierten Ländern Geld verdienen und Geld nach Hause schicken. Also Wirtschaft letztlich doch immer vor Entwicklungszusammenarbeit.
Das sind ganz wichtige Faktoren. Also Sie haben jetzt die Rücküberweisungen genannt von Migranten. Die Summe dieser Rücküberweisungen macht etwa das 5- bis 7-fache der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit aus. Und das hat natürlich einen Effekt, oder, auf diese Familien. Die meisten dieser Leute kommen ja aus armen Verhältnissen. Und es ist klar, dass die wirtschaftliche Entwicklung etwas bewirkt. Aber das heißt natürlich nicht, dass das eine das andere substituieren kann. Und ich habe Ihnen vorhin gesagt, es gibt sehr viele Kontexte, wo dann eben diese Triebkräfte nicht hinkommen. Und dort sehen wir eine Herausforderung. Das ist beispielsweise bei der DEZA Westafrika, also Länder, die teilweise unter sehr schwierigen Bedingungen, klimatischen Bedingungen leben, die Leute leben, oder dann eben auch Kontexte, wo der Staat zerfällt oder wo es sehr große Schwierigkeiten gibt. Und dort hat natürlich kein privater Investor oder keine andere wirtschaftliche Tätigkeit eine lang genug Hand, um dort hinzureichen. Dort ist niemand interessiert und das ist besonders wichtig für uns, dass wir dort präsent sind.
Was bewirken Sie denn konkret, wenn wir ein Land nehmen, wie zum Beispiel Mali, Burkina Faso, Niger, Länder, die, wie Sie sagen, auf der Armutsliste dieser Welt ganz zuhinterst stehen, wo schwierige Verhältnisse bestehen, wo die Menschen tatsächlich in der Stadt und auf dem Land unter großer Armut leiden. Was bewirkt dort Entwicklungszusammenarbeit denn konkret?
Ich meine, der Maßstab, das ist immer die Verbesserung der konkreten Lebensverhältnisse. Aber es ist nicht so, dass wir uns dann darauf beschränken, einzelne isolierte Projekte durchzuführen. Dazu gibt es sehr viele auch private Organisationen, die das tun können. Wir sind in einem Dialog mit der Regierung, wir sind in einem Dialog mit anderen Gebern, beispielsweise den Entwicklungsbanken oder eben großen Gebern wie der Europäischen Union. Wir gehen koordiniert vor und unterstützen diese Staaten dann, Reformen in die richtige Richtung zu bringen und leisten dort dann unseren Beitrag in Form von Know-how. Sehr oft entwickeln wir Pilotprojekte, die dann, man sagt eben in der Fachsprache, geupscaled werden oder und dann eine sehr viel größere Wirkung erzielen.
Sind Sie als oberster Entwicklungshelfer der Schweiz, ich nenne Sie noch mal so, ich weiß, Sie mögen das nicht unbedingt, denn auch in Handelszusammenhängen tätig? Sind Sie bei der World Trade Organization, bei der Welthandelsorganisation in Genf präsent und setzen Sie sich dafür ein, dass zum Beispiel die Baumwollsubventionen der USA aufgehoben werden, damit Baumwolle aus Mali und aus Burkina Faso am Weltmarkt wieder eine Chance hat?
Die Schweiz verhandelt natürlich in Genf ist Teil oder der jetzigen Doha-Runde. Wir bringen in die Positionsbezüge der Schweiz entwicklungspolitische Anliegen ein, aber wie Sie wissen, ist diese Verhandlungsrunde völlig blockiert. Das hat auch zur Konsternation natürlich geführt bei den Entwicklungsländern und das haben Sie auch sehr laut gesagt in New York letzte Woche. Diese Runde wurde versprochen als eigentlich Entwicklungsrunde, die ihnen den Zugang zu den Märkten erleichtern sollte. Aber wir kommen dort nicht voran und das bedauere ich außerordentlich.
Vom Volumen her, von dem Potenzial her, was würden Sie sagen, Martin Dahinden? Wo liegt mehr Entwicklungspotenzial drin, wenn die Handelshemmnisse abgebaut werden oder wenn die Entwicklungszusammenarbeit verstärkt wird?
Es ist, wie gesagt, beides notwendig, oder? Der Abbau der Handelshemmnisse dient vor allem Staaten, die schon bereits ein Entwicklungsniveau erreicht haben, also die exportfähige Güter besitzen. Und das ist natürlich gerade in den ärmsten der Entwicklungsländer nicht der Fall. Oder wenn Sie dort genau hinsehen, produzieren Sie vor allem für den lokalen Markt und haben keine Güter, die sich auf dem Weltmarkt durchsetzen können. Deshalb sind das andere Aspekte.
Obwohl ja in vielen afrikanischen Ländern, ich denke vor allem an Länder wie Ghana, ich denke an Länder wie Kenia, auch ans südliche Afrika, eine enorme wirtschaftliche Dynamik im Gang ist und die Exportprodukte ja zunehmend. Ich denke zum Beispiel an den boomenden Bereich der Bioproduktion im Bereich von Gemüse, Blumen und so weiter, da gibt es doch Potenzial, das eigentlich nur darauf wartet, sich die Märkte zu erobern.
Das ist absolut richtig. Sie haben jetzt Ghana erwähnt. Es gibt eine Reihe weiterer Länder, die ein sehr großes Wirtschaftswachstum hatten oder und auch gute Voraussetzungen haben, Produkte zu exportieren. Das stimmt, oder bei vielen anderen sind es dann aber ausgesprochene Nischenprodukte. Aber es ist natürlich wichtig, dass dort angesetzt wird, dass das gefördert wird, weil ja das Ziel am Schluss immer ist, dass die Länder nicht weiter auf Hilfe angewiesen sind, dass sie aus eigenen Kräften vorankommen und dass wir uns dann eben dort auch zurückziehen können. Das ist immer das Ziel.
Wenn wir den Bereich der Krankheiten noch kurz anschauen. Da ist es ja so, dass man doch bei der Bekämpfung von HIV/AIDS beträchtliche Erfolge erzielt hat in den letzten 10 Jahren im Hinblick auf diese Millenniumsziele, über die wir diskutieren. Nicht aber, Martin Dahinden, weil jetzt die Industrienationen so kooperativ gewesen wären, sondern weil Schwellenländer billige, günstige Produkte zur Bekämpfung von HIV/AIDS zur Verfügung gestellt haben und die dann auch, muss man sagen, gegen den Willen einiger großer Konzerne durchgeboxt haben auf dem Markt, weil Patentstreitigkeiten zu bewältigen waren. Also hier hat eigentlich der Süden den Süden geholfen.
Das trifft zu. Den Bereich, den Sie erwähnen, jetzt die ansteckenden Krankheiten, also HIV, Malaria, Tuberkulose, ist auch eine der Erfolgsstories oder der vergangenen 10 Jahre. Sie haben jetzt über diesen Bereich hinaus sicher auch, ist Ihnen bekannt, oder dass enorme Mittel auch privat mobilisiert worden sind.
Die Bill Gates,
Bill Gates Foundation, GFATEM und so weiter, also sehr also enorme Mittel, wie wir sie sonst nicht haben. Leider, das muss ich aber auch sagen, ist das nicht in allen Bereichen des Gesundheitswesens der Fall. Es ist wahrscheinlich schwierig für viele Krankheiten, die auch eine Rolle spielen, in diesem Ausmaß eben zu mobilisieren, Aufmerksamkeit zu erreichen. Und da ist es eben wichtig, dass wir auch die Reformen der Gesundheitssysteme fördern, damit Krankheiten, die weniger im Lichte der Öffentlichkeit sich befinden, eben auch, dass diese Patienten auch Hilfe bekommen.
Zum Beispiel?
Ja, eines der großen Probleme, sich ausweitenden Probleme, ist Diabetes in der dritten Welt. Das ist interessant. Oft dadurch, dass die Leute einen höheren Lebensstandard haben, ändern sie die Essgewohnheiten. Und bei vielen Völkern ist Diabetes ein großes Problem, hängt dann teilweise auch mit genetischen Voraussetzungen zusammen. Und ich habe oft mit Leuten aus Hilfswerken, mit Gesundheitsexperten gesprochen. Es ist praktisch einfach nicht möglich, für diese Krankheit Mittel zu mobilisieren. Jemand hat mir einmal gesagt, man kann mit Leuten, die Übergewicht haben, keine Werbung machen im privaten Bereich. Und das ist dann der Ort, wo wir einsetzen und sagen, es ist wichtig, wir müssen das Gesundheitssystem insgesamt stärken, dass eben dann eine breite Palette von Krankheiten abgedeckt werden kann. Also nicht nur Diabetes, auch Herz-Kreislauf-Krankheiten und andere Krankheiten, die in den Ländern des Südens eine große Rolle spielen.
Sprechen wir jetzt von der städtischen unteren Mittelschicht, die sich ein Stück weit, wie Sie sagen, an westliche Lebensgewohnheiten gewöhnt hat und die mit Diabetesproblemen zu kämpfen hat?
Ja, aber das sind natürlich Leute, die nicht unbedingt in sehr guten Verhältnissen leben. Das sind teilweise Leute, die nach wie vor arm sind und dann irgendwo in den Vororten der großen Städte landen und dort dann fettreich und Weißbrot essen. Das ist nicht, sagen wir, die städtische Mittelschicht, die einen durchgehobenen Lebensstandard hat. Das gibt es auch in vielen Entwicklungsländern.
Also Arme in den Städten, das führt mich nochmal zurück zur Frage der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit, Martin Dahinden. Die ist ja traditionell fokussiert auf das Land, auf die ländliche Bevölkerung, Entwicklungszusammenarbeit, ländliche Bevölkerung. Auf der anderen Seite Strukturprogramme in Zusammenarbeit mit diesen Staaten, aber auch fokussiert auf die ländliche Bevölkerung. Ist das heute noch zeitgemäß angesichts dieser Megastädte und der Probleme, von denen wir eben gesprochen haben?
Also es ist nach wie vor so, dass in ländlichen Gebieten eine große Armut besteht und ich erachte es als wichtig, oder, dass wir in diesem Bereich weiterfahren. Und ich erachte es auch für sehr wichtig, dass wir in den landwirtschaftlichen Bereichen weiterfahren, in der ländlichen Produktion, wo übrigens die Frauen die Hauptlast tragen. Ich glaube, man darf das nicht ausspielen gegeneinander. Die DEZA hat zu den Entwicklungsagenturen gehört, die in den 1990er Jahren nicht aus der Landwirtschaft ausgestiegen ist. Es gab einzelne Entwicklungsagenturen, die haben diesen Bereich praktisch völlig verlassen und sich gesagt, ja, im Bereich der Landwirtschaft ist die Überproduktion die weltweite das Problem und nicht der Mangel. Und das hat sich vor einigen Jahren mit der Ernährungskrise als falsch erwiesen. Und deshalb werden wir sicher unser Engagement für die landwirtschaftliche Produktion und die ländliche Entwicklung nicht reduzieren.
Weil Sie davon ausgehen, nach wie vor, dass die Dynamik eigentlich aus dem Landwirtschaftssektor kommt?
Ich glaube das nicht, aber ich glaube, dass dort eben eine große Armut ist und dass es auch eine Aufgabe ist, die Flucht in die großen Städte eher zu bremsen und den Leuten auf dem Land ein Auskommen zu verschaffen.
Für die eigene Subsistenz oder im Hinblick auf eine mögliche Marktteilnahme? Ich denke da an tolle Projekte, die die Schweiz ja unterstützt, beispielsweise die Unterstützung von Biobaumwolle in Mali, wo man einen regelrechten Boom evoziert hat mit eigentlich relativ kleinen Maßnahmen.
Ja, es ist effektiv für beides, oder? Also sowohl für den Eigengebrauch, aber jeder Landwirtschaftsbetrieb, auch in der Schweiz, muss über den eigenen Verbrauch hinaus produzieren, um auch Güter einkaufen zu können, die sonst gebraucht werden, damit eben Leute in Afrika ihre Kinder in die Schulen schicken können, dass sie eine Ausbildung haben, dass sie sich die Zukunft sichern können. Also es geht nicht nur um eine klassische Subsistenzwirtschaft. Und solche Projekte wie das Biobaumwollprojekt, das sind gute Wege, wo man sich dann schon halt Nischenmärkte besetzen kann, die aber den Leuten eine konkrete Lebensperspektive geben.
Also doch am Ende wieder ein funktionierender Markt, der aufgebaut werden muss, damit die Leute einen Mehrwert schaffen können und damit am globalen Markt, sage ich jetzt mal, auch partizipieren können.
Jawohl, das ist eine wirklich der ganz großen Herausforderungen. Wie gerät man von den lokalen, einfachen Tauschverhältnissen dann an die übergreifenden Märkte, wo dann auch Wert geschöpft werden kann? Das ist absolut richtig.
5 Jahre bleiben noch, Martin, dahinten bis zu diesem magischen Jahr 2015, bei dem die Hälfte der Armut auf diesem Planeten weggeschafft werden soll. Noch 1 Milliarde Menschen leben heute in absoluter Armut. Wir haben es vorhin gehört. Was sind denn ganz konkret die nächsten Etappen?
Ich glaube, es gibt 2 Dinge zu befolgen. Das eine ist, wir müssen die Anstrengungen erhöhen, um diese Ziele so gut als möglich zu erreichen. Und da habe ich sehr viel Positives gehört, auch gerade in New York, sehr viele Initiativen oder auch Bestätigung des eingeschlagenen Weges. Das Zweite, das aber in den nächsten Jahren beginnen wird, ist, man wird sich überlegen müssen, ob man nicht noch besser auf die Ursachen der Armut eingehen kann. In vielen Bereichen gehen die Millenniumsentwicklungsziele auf ganz spezifische soziale Probleme ein. Und das wird die große Herausforderung sein. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Entwicklung. Der kommt eigentlich in den Millenniumszielen nicht vor. Es gibt einen sehr großen Zusammenhang zwischen Konflikten und Armut. Kein Land, das sich im Konflikt befindet, hat wesentliche Fortschritte gemacht in den Millenniumszielen. Und das, was Sie dann vorhin eben sehr oft angesprochen haben, die Verknüpfung dieser eher sozialen Ziele mit dem wirtschaftlichen Wachstum, das ist eine große Herausforderung, die bevorsteht.
Und die Schweiz hat sich verpflichtet, diese Herausforderung anzunehmen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren im Unternehmen Mitte, im Kulturcafé von DRS2, Martin Dahinden.
Besten Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.